Ja, vielen Dank, dass Sie alle da sind und Ihren Abend geben für ein ganz zentrales, aber riesengroßes Thema. Ich werde nur kleine Teile rausziehen können, wahrscheinlich bei weitem nicht alle Fragen und Anliegen beantworten. Können wir vielleicht ganz kurz zum Anfang so ein kleines Aufstehspiel machen? Haben Sie Kinder oder sind für Kinder zuständig? Ja, super. Können wir einmal kurz die Altersgruppe klären? Bitte stehen bleiben bis etwa Grundschule, also Kindergarten, Grundschule. Gut. Ah, super. Und jetzt Jugend, vielleicht auch alle, die sich noch in Jugend befinden. Hinten, Schülerinnen und Schüler, ihr befindet euch nicht mehr in der Jugendphase. Ah. Okay, wer hat denn zu Hause noch einen richtig traditionellen Fernseher? Also muss kein ganz fetter mehr sein, darf schon Flachbild sein, aber wer hat einen Fernseher zu Hause? Ja, also ganz hinten nicht mehr so, aber hier vorne, ja. Radiogerät, so ein ganz klassisches Radiogerät. Da setzen sich schon welche hin. Laptop. Ja. Und wie sieht das mit dem Handy aus? Wer hat... Okay, machen wir die Gegenprobe. Nur wer kein Handy hat, bleibt bitte stehen. Okay, lustigerweise habe ich heute mein Handy vergessen. Heute Morgen auf dem Bett liegen lassen. Das ist eine so spannende Erfahrung. Also ich musste den Weg zum Hotel, musste ich erfragen. Ich musste mit Menschen reden. Es war unglaublich. Also es sind die ganze Zeit merkte ich, wie ich eigentlich den Impuls habe, raufzugucken. Das heißt, wir haben einfach einen sehr mediengefüllten Alltag. Daraus ergeben sich ganz viele Themen. Und ich werde ein paar rausziehen und ein bisschen einen Schwerpunkt vor allen Dingen über Mädchen, also bei Mädchen ein bisschen mehr Schwerpunkt, aber auch über Jungen, also über Gender-Thematik reden. Ein bisschen was über Medienkompetenz, aber eigentlich ist das Thema natürlich viel, viel größer, als dass man das in einer Stunde unterbringen könnte. Ganz kurz einmal vorweg, was ist mein Hintergrund? Was macht das ITZI, das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk? Uns gibt es seit 55 Jahren, gegründet vom damaligen Fast-Fernsehdirektor. Aus dem Wissen heraus, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, können wir nicht jedem Trend hinterherlaufen. Wir müssen die Dinge tiefer verstehen, wir müssen in größeren Bögen denken und wir müssen uns das Wissen der Welt zu eigen machen. Deswegen haben wir eine der weltweit größten Bibliotheken in dem Bereich Kinder, Jugend, Bildung und Fernsehen. Und wir wissen heute, Fernsehen ist nicht nur Fernsehen, sondern alle Medien, die Bewegtbild haben. Wir machen ganz viel Grundlagenstudien, Angst und Albträume vom Fernsehen, Medien und Identität. Wir machen Trendforschung. Also wenn etwas ganz besonders erfolgreich ist mit jungen Zielgruppen, dann gucken wir da genauer hin. Grundidee ist immer, wenn etwas erfolgreich ist, dann muss da ein Grund hinter sein. Der Mensch ist subjektiv sinnhaft handelnd und es muss einen Grund haben, warum massenhaft junge Menschen, ich bin ein Star, holt mich hier raus, Bachelor, Bachelorette, Germany's Next Topmodel, Deutschland sucht den Superstar, Pokémon Go, haben wir auch eine Studie groß zu gemacht. Das heißt, was wir immer machen, ist, wir gucken nach, warum nutzen das Kinder und Jugendliche? Was hilft ihnen das? Was unterstützt sie in der Identitätsentwicklung? Und wo sind vielleicht eben auch Problembereiche? Und da haben wir jetzt die letzten Jahre ganz viel zu Influencer, Influencerin gemacht, zu Instagram und Essstörung. Jetzt gerade sind wir in einer TikTok-Studie, aber da ist dies leider noch nicht fertig, deswegen kann ich da leider die Ergebnisse noch nicht zu präsentieren. Aber davon erzähle ich, von den anderen Studien erzähle ich nachher ein bisschen was. Und wir machen natürlich Sendungsbegleitung, ARD, ZDF und KiKA. Eins der spannendsten Projekte, was ich in den letzten 5 Jahren begleiten durfte, Zweiter Weltkrieg und Holocaust für 8- bis 12-Jährige. Die Sendung ist gerade gelaufen, heißt Der Krieg und ich. Schauen Sie es an, haben wir lange daran gearbeitet, viel daran geforscht, mit ganz vielen Kindern immer wieder getestet. Ist auf der ARD Mediathek und auch beim KiKA. Und wir publizieren, das heißt, das, was ich heute erzähle, finden Sie als ein bisschen leichter lesbare wissenschaftliche Artikel bei uns, auch auf der Homepage. Soweit zum Hintergrund. Kurz vorweg nur ein paar Daten zur Mediennutzung. Wenn man sich heute mal anguckt, wie sich das so entwickelt, wird schon deutlich, Medien spielen von Anfang an eine Rolle. Schon wenn das Kind in der Krippe liegt, sieht es im Prinzip die Eltern, wie sie am Mobile zugange sind, am Handy zugange sind. Nicht selten, wir haben gerade letztes Jahr eine große Studie gemacht zu, wie setzen Familien mit Kleinkindern mobile Medien ein. Gerade wenn Probleme sind, zum Beispiel beim Zähneputzen. Wunderschöne Geschichte, 3-jähriger Junge hat irgendwann angefangen beim Zähneputzen immer auf die Zahnbürste zu beißen. Gab unglaublichen Kampf und dann hat die Mutter den Trick gemacht und nahm ihr Handy. Er hat sich da was Kleines angeguckt und alles war unproblematisch. Das hilft, das funktioniert auch. Gleichzeitig ist natürlich ab dann das Handy eingeführt und dass sie auf dem Handy was gucken kann. Das heißt, der Junge wird von da an immer wieder fordern, ich möchte gerne etwas gucken. Beim Zähneputzen, beim Haarekämmen, beim Läuse rausmachen und alles das, was man so tun muss. Und das hat natürlich Konsequenzen. Wenn man sich mal anschaut, Jugendliche in Haushalten, dann wachsen die in Haushalten auf, wo unglaublich viele Medien da sind. Wir haben ja eben im kleinen Selbsttest auch schon gesehen, gerade beim Smartphone haben wir im Prinzip Vollausstattung. Beim Handy, wenn man sich einmal mal anschaut, statistisch sieht es zurzeit so aus, das eigene Handy und das Handy, das mitbenutzt werden darf von den Eltern. Und wir haben bei 8-9-Jährigen sind wir im Prinzip kurz vor 50%. Es gibt andere, da sind wir leicht über 50%. Ist immer die Frage, wie man misst. Was aber klar macht, wir haben im Prinzip in der 3., 4. Klasse bereits das Smartphone mit Internetzugang. In vielen 4. Klassen haben wir einen Klassenchat. Ohne, dass die Kinder wirklich wissen, was heißt das eigentlich. WhatsApp ist eigentlich frei ab, erst war es 13, jetzt ist 16. Also bis dahin sind die Eltern zuständig dafür und sind auch verklagbar dafür, was da passieren kann. Da sind also Voraussetzungen, Bedingungen und Anforderungen auf Kinder, mit denen sie erstmal lernen, umgehen zu müssen. Und je älter sie sind, desto medienkompetenter müssen sie sein. Denn ganz zum Anfang kann ich noch eine Menge tun. Spätestens ab 8 sind sie so selbstständig, dass sie ihre eigenen Inhalte raussuchen werden. Und wenn sie erstmal das Mobile haben, ist es da. Ganz spannend auch zum Beispiel durchschnittliche TV-Sehdauer. Dann, ach, guckt man noch Fernsehen? Ja, man guckt noch Fernsehen. Ganz spannend ist, also bei den Kindern haben wir 64 Minuten täglich im Durchschnitt. Das war früher eine halbe Stunde länger. Ne? Da hat sich einfach viel verändert schon. Auch eine Stunde, finde ich einfach, ist auch eine Menge. Wenn man das aber nochmal im Vergleich zu den anderen Altersgruppen sieht, dann wird nochmal deutlich, also wenn wir uns Sorgen machen, dann sind es eigentlich um die ganz Außen. Und eine der Zahlen, die mich selber wirklich sehr überrascht hat, wenn man sich vergleicht 2018, Nutzungsdauer des Internets, dann hatten wir schon bei Zuschauer gesamt eine deutliche Steigerung bei 14- bis 29-Jährigen, aber eine enorme Steigerung. Wir sind jetzt bei 5,8 Stunden durchschnittlich täglich. Das kommt vor allem durch die Streaming-Dienste, Amazon, Netflix. Die haben einfach noch mal eine ganze Zeit mehr gebracht. Aber das macht einfach deutlich, da ist so viel Zeit hinter. Das muss eine Bedeutung für die Identitätsentwicklung haben. Was heißt das? Und jetzt könnte ich die ganze Zeit auch nur darüber dieses Thema heißen. Was heißt das, Kinder heute und Jugendliche heute zu unterstützen? Das heißt vor allen Dingen, sie zu begleiten. Verbieten klappt zum Anfang noch ganz gut. Beim ersten Kind haben wir das auch noch, wir haben 3, also 2 leibliche, 1 Pflegekind. Beim ersten hat das super geklappt. Wir haben so bei 2,5 langsam angefangen. 10 Minuten auf dem iPad, 20 Minuten auf dem Fernseher, war super. Beim zweiten Kind hat sich's erledigt. Man kann das ja nicht aussperren. Ja? Oder immer zu zweit sein, dass einer mit dem einen Kind spielt. Das ist einfach nicht praktikabel. Das Entscheidende ist es begleiten. Und da werde ich zumindest in einigen Bereichen gleich so ein bisschen was erzählen, dabei sein, unterstützen. begrenzen, gerade zum Anfang, wirklich auch Zeit begrenzen, je klarer die Regeln zum Anfang sind. Wenn ich vorne anfange, wenn ich eben bis zur zweiten Klasse wirklich ganz klare Regeln gesetzt habe, es gibt nur eine Sendung, ne, vorm Sandmännchen, Sandmännchen, dann ist aus, oder eine Sendung danach und dann irgendwann suchen wir gemeinsam aus, dann haben die Kinder hinterher eine sehr viel bessere Chance, sich als kompetent zu erleben. Wir haben gerade letztes Jahr eben nur eine Studie zu Kindern gemacht, die eben binge-watchen, also die einfach viele Sendungen hintereinander angucken. Und da zeigt sich, dass gerade bei denjenigen Kindern, die selber sagen, ich durfte eigentlich immer so viel gucken, wie ich wollte, die haben später eben diese Abhängigkeitseffekte. Also sie haben das Gefühl, ich gucke viel länger, als ich will, ich kann gar nicht wieder aufhören. Andere beschweren sich, ich habe keine sozialen Kontakte. Das heißt, wenn ich ihnen vorne wirklich Regeln setze, dann ist es für sie sehr viel einfacher, das später selber zu begrenzen. Denn sie müssen lernen, selber zu begrenzen. Das nützt nichts, ihnen verbieten zu wollen, jetzt spielst du keine Computerspiele mehr. Sie werden einen Weg finden. Es nützt nichts zu sagen, nun leg das Handy weg und zu maulen, 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 das hilft nichts. Sondern gemeinsam Regeln finden. Sie müssen lernen, selber das Handy wieder wegzulegen. Sie müssen lernen, selber nach einer bestimmten Zeit den Computer auszuschalten. Und eine gezielte Auswahl zu treffen. Das kann man ganz vorne wunderbar noch üben. Dann kann man sagen, welche Sendung, wie geht es dir damit? Wenn du Angst hast, dann ist es nicht die richtige Sendung. Auch wieder eine kleine Anekdote bei uns aus der Geschichte, aus der Familie. Meine Ältere, also die Mittlere, hat eine Oculus und hat Freunde in aller Welt und spielt also, ne, so ganz tolle Spiele, so eine große VR-Brille, eine ganz tolle. Wenn sie länger spielt, hat sie hinterher, geht es ihr nicht gut. Und das war so regelmäßig, dass sie im Prinzip hinterher eine depressive Stimmung hatte. Und irgendwann, ne, konnten wir genau darüber sprechen, dir geht das hinterher nicht gut. Währenddessen, sie hat wunderbar englischsprachig gelernt. Es war fantastisch, was sie an Englisch sich ausdrücken kann. Hat ganz viel Spaß, damit hat er tolle Sachen gemacht. Aber diese VR-Brille tat ihr einfach nicht gut. Die löste irgendwas in ihrem Gehirn aus. Und so hat sie dann selber irgendwann beschlossen, nimm doch bitte die VR-Brille wieder weg. Das tut mir nicht gut. Ja, und das sind solche Wege zu merken, auch was passiert hinterher, wenn du das weglegst, wie geht's dir, welche Sendungen tun dir wirklich gut. Und vor allen Dingen, sie brauchen eine Unterstützung bei der Kommunikation, vor allen Dingen bei diesen ganzen WhatsApp-Gruppen. Wenn die in der dritten, vierten Klasse anfangen, die wissen noch gar nicht, wie man über in diesem nicht direkten Kontakt, nicht vis-à-vis, wie man kommuniziert, was soll man nicht machen, wie kann man sich gegenseitig wehtun. Da ganz wichtig, eben auch in Grundschulen relativ schnell anfangen, WhatsApp-Regeln einzuführen. Und das können die auch selber ganz toll. Da gibt es wunderbare Vorlagen, dass sie selber für ihren Klassenchat Regeln aufstellen. Weil eigentlich sind Kinder und Jugendliche sehr kompetent. Man muss ihnen nur den Raum geben, dass sie selber diese Kompetenzen für sich auch festlegen können und auch dann gegenseitig einfordern können. Wie gesagt, riesiges Thema. Wir gehen mal in zwei Teile ein bisschen mehr rein. Und das eine sind Medienhelden, Medienheldinnen, die Bedeutung, warum suchen sie sich die eine Sendung oder die eine Influencerin und nicht die andere aus? Und wie Konfuzius schon vor langer, langer Zeit sagte, tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand. Lassen Sie uns einen kleinen Selbstversuch machen. Sie haben einen Zettel. Vielleicht haben Sie auch noch was Größeres zum Schreiben. Ein Stift. Ja, sonst müssen Sie so ein bisschen sich das teilen, was nicht ideal ist, aber machen Sie es mit. Fragen Sie noch mal rum, vielleicht hat jemand anders noch einen Zettel, Stift. Okay, alle haben etwas? Setzen Sie sich mal ganz bequem zurück. Wenn es geht, schließen Sie die Augen und erinnern Sie sich mal an eine Zeit, wo Sie so 8, 9 Jahre alt waren. Das geht am einfachsten über das Gebäude, wo Sie gewohnt haben. Gucken Sie sich noch mal die Wohnung so ein bisschen, holen Sie mal das innere Bild hoch. Erinnern Sie sich noch an Ihr Zimmer? Was hing an den Wänden? Gab es Bücher? Bilder? Kuscheltiere? Gehen Sie mal ein bisschen durch die Wohnung. Vielleicht treffen Sie noch mal die Menschen, mit denen Sie zusammen gewohnt haben. Tiere. Gehen Sie mal ins Wohnzimmer. Vermutlich stand da ein Fernseher. Wenn Sie keinen Fernseher haben, nehmen Sie ein Buch. Wenn Sie keine Bücher hatten, nehmen Sie reale Menschen. Gab es eine Fernsehsendung, auf die Sie sich so richtig gefreut haben, wo Sie sagten so, oh ja, da habe ich voll drauf hingefiebert. Dann erinnern Sie sich nochmal, worum ging es da? Was waren da so Bilder? Gab es da eine Figur, die Ihnen so richtig viel Spaß gemacht hat? Eine Fernsehlieblingsfigur. Wenn Sie keinen Fernseher hatten, nehmen Sie ein Buch oder eine reale Person. Was hat die so gemacht? Wie war die so? Dann kommen Sie langsam wieder zurück und malen Sie Ihren Held, Ihre Heldin Ihrer Kindheit in einer typischen Pose. Also, ne? Je nachdem, wie die, was es so war. Es muss kein schönes Werk sein. Okay, so ein bisschen was gemalt. Schreiben Sie bitte einen vollständigen Satz, also nicht nur Stichworte, sondern einen vollständigen Satz. Was war typisch für diese Figur? Ein Satz, was war typisch für diese Figur? Okay? Und jetzt erzählen Sie Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin von Ihrem Held der Kindheit. Okay, ich brauche 3 Beispiele. Wer mag erzählen? Genau, jetzt müssen wir, mögen Sie aufstehen, einmal ganz laut reinschreien? Oh, wir haben ein Mikrofon.
Ihr blauer Sternknommer. Muss ich eine Begründung dazu geben jetzt?
Nein, aber was war denn typisch? Also Laura oder der Stern?
Laura. Und sie erzählt ihrem Stern alles, an das kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass sie immer beim Fenster gehockt ist und sich gefreut hat, wenn der Stern geleuchtet hat. Mhm. Ja, so gut kann ich mich noch erinnern. Aber ja.
Ganz eben schnell mitschreiben. Wenn er geleuchtet hat, jetzt habe ich es, gut.
Also, ich kann mich voll gut an Vicky erinnern. Er hat immer voll schlaue Einfälle gehabt und hat eigentlich jeder so aus der Situation gerettet. Und er war wie so ein kleiner Held. Ich denke, jemand denkt, dass es ein Mike ist, bis ich mal drauf komme, dass es eigentlich ein Bub ist. Ja, aber ich finde trotzdem, er hat einfach so meine Kindheit auch geprägt.
Und der Satz, nochmal genau?
Er hat immer schlaue Einfälle gehabt und hat jeden gerettet. Also mit seiner schlauen Einfälle.
Schlaue Einfälle gehabt? Und jetzt bin ich leider so ganz dämlich norddeutsch. Kann mir das jemand einmal übersetzen? Den zweiten Teil? Leute gerettet. Ah, danke.
Also meine Lieblingsfigur war Fluttershy von My Little Pony und ja, Kanon. Ich fand sie immer so herzig und sie war halt immer sehr scheu und sie liebt Tiere über alles. Und ja, ich habe mich irgendwie in ihre Lage versetzen können in der Zeit und ja.
Super. Und der Satz?
Ja, also ich habe einfach aufgeschrieben, also, ja, sie ist sehr ängstlich und ja, einfach, dass sie ihre Freunde immer unterstützt.
Unterstützt ihre Freunde. Okay, und jetzt kommt ein ganz klein bisschen psychologisches Magic. Also ich habe diese Übung schon mit weit über 2000 Menschen in über 50 Ländern gemacht. Um zu verstehen, was Sie da jetzt eben gemalt und geschrieben haben und was diese Figur bedeutet hat, hilft es, ein bisschen in die Psychologie zu gehen. Das Grundprinzip kommt eigentlich aus der Psychoanalyse, wird jetzt, mein Hintergrund ist zurzeit oder seit 7 Jahren Gestalttherapie, und hat dann eben diesen Eingang in Gestalt, also in die positive Psychologie gefunden. Wir kennen schon lange das Phänomen der Projektion. Also, wenn etwas in mir ich etwas getan habe oder etwas in mir ist, was ich eigentlich für mich nicht akzeptiere, dann sehe ich das in einem anderen. Also, wir unterhalten uns und dann irgendwann sagt, du schrei mich nicht so an! Ja, also der andere schreit überhaupt nicht, aber ich bin so aggressiv oder ich reg mich tierisch auf, weil jemand einen Apfel von da nach da genommen hat. Das sind eigentlich, ob nun dieser Apfel von da nach da ist, ist völlig egal. Und ob der Apfel nun dem Nachbarn gehört, ist doch eigentlich völlig egal. Es ist nur ein Apfel. Trotzdem rege ich mich so unglaublich auf. Und das hat ganz viel mit Projektion zu tun. Und ich sehe praktisch das, was eigentlich mein eigenes Thema ist, sehe ich im anderen. Das ist der negative Teil der Projektion. Es gibt aber auch einen positiven. Und den hat eben Robert A. Johnson in Das Gold im Schatten sehr schön beschrieben. Wir als Menschen sehen unsere eigene Stärke erst am anderen. Und das ist bei Kindern besonders stark. Die sehen im Prinzip ihre eigene Stärke, ihre eigenen Werte, die sie so noch gar nicht artikulieren können und noch nicht sehen können, die sehen sie am anderen. Und das ist ganz oft diese Lieblingsfigur. Das heißt, Lauras Stern. Sie erzählt ihrem Stern alles, also diese intime Beziehung, und kann sich freuen, wenn der andere leuchtet. Was für eine schöne Fantasie, dieses zu sehen. Ich kann mich freuen, dass jemand anders da ist und ich habe eine ganz intensive Beziehung. Deswegen ist es so wunderschön, dass ihr jetzt auch gerade so eng zusammensitzt. Wo einfach, ne, das ist ein Wert, der ganz, ganz wichtig ist und eben genau dein Wert ist. Vicky hat immer Einfälle. Dem fällt immer was ein, es könnte ja auch eine Sie sein, aber dem fällt immer was ein und er hat andere gerettet. Ja, also das Wichtige ist die Kognition, dass mir was einfällt und dass ich damit anderen helfen kann. Oder auch Little Pony, sie ist ängstlich, also dieses Moment auch, man muss auch nicht immer ganz, ganz draufgängerisch sein und vor allen Dingen unterstützt sie ihre Freunde. Und wenn Sie jetzt nochmal auf Ihren Zettel gucken, dann sagt dieser Zettel, diese Beschreibung, auch was über die Fernsehfigur aus. Vor allen Dingen aber sagt es was über Sie aus, was Ihre Werte damals waren und vielleicht auch noch heute. Insofern nehmen Sie sich nochmal 30 Sekunden und geben sich gegenseitig nochmal Rückmeldung zu Ihrer Lieblingsfigur und was vielleicht dahinter stecken könnte. Langsam zum Ende kommen. Und dieses Grundprinzip haben wir in diversen Fallstudien. Also wir haben ganz, ganz viele Studien, gibt ein ganz dickes Buch dazu, durchgeführt. Und man kann also zeigen, dass Kinder und Jugendliche sich im Prinzip genau die Figuren suchen, die ihnen gerade helfen und wo sie das wiederfinden, was ihnen eben auch Hoffnung nach vorne gibt. Also zum Beispiel Lela wohnt im Osten, Eltern haben nicht viel Geld, die Mutter arbeitet, der Vater ist zu Hause. Sie ist körperlich extrem klein. Aber sie ist super selbstbewusst. Sie fühlt sich ganz, ganz wohl mit ihren Eltern und sie fühlt sich ganz angenommen. Und ihre Lieblingsfiguren sind Vicky, hatten wir eben schon mal, Pumuckl, ne? Kleiner Frecher, Willi, also auch nicht, sie will auch nicht Biene Maja sein, sondern Willi, ne? Der nebenbei ist, und Jerry, weil, ne? Der ist auch so. Hier ist praktisch kleine, kompetente Persönlichkeiten, die sie ihn darin unterstützen. Ich kann klein sein und trotzdem ganz, ganz wertvoll für diese Welt. Oder zum Beispiel Mario. Mario hat zu dem Zeitpunkt wirklich große Schwierigkeiten, in die nächste Klasse zu kommen. Wahrscheinlich wird er sitzen bleiben. Überhaupt sein ganzes Leben ist nicht ganz einfach. Er findet aber trotzdem seinen Weg und er hat vor allen Dingen einen ganz festen Traum. Er will wie sein Vater, die Eltern liegen getrennt, in der nächsten großen Stadt wohnt. Er will LKW-Fahrer werden. Und mittlerweile ist das auch geworden. Er hat auch einen genauen Lebensplan und eine kleine Wohnung und eine nette Frau. Und dann haben wir zusammen ein Kind. Also er weiß genau, wo er hingeht. Nur das mit Mathe, das kriegt er jetzt gerade gar nicht hin. So. Seine Lieblingsfigur ist Bart Simpson. Weil Bart Simpson zeigt, ich kann auch, Bart Simpson unterläuft im Prinzip sämtliche Herausforderungen, macht immer das, was er nicht machen soll, geht immer gegen die Lehrerin gegen an und ist trotzdem am Ende immer die coole Socke. Ja? Und der zeigt ihm, dass man kann einfach sein eigenes Ding sein und wenn man in der Schule nicht gut ist, schafft man aber trotzdem was. Und das hat ihm einfach durch diese Zeit auch wirklich durchgeholfen. Und davon kann ich jetzt ganz viele andere Fallstudien zeigen, wo einfach klar wird, wenn wir über die Medien der Kinder und Jugendliche reden, dann reden wir im Prinzip über die Kinder selber. Denn das, was sie da suchen, ist das, was die Grundbedürfnisse eines gesunden Selbst sein. Und alle Psychologinnen und Psychologen im Raum mögen entschuldigen, ich vereinfache jetzt sehr positive Psychologie. Aber wenn man dann so sagt, was braucht denn eigentlich ein Mensch, um gesund zu sein? Dann wissen wir, Kinder brauchen bestimmte Grundbedürfnisse, Essen, Unverletztheit, fürsorgliche Bezugsperson, ein Zuhause. Und wenn das nicht da ist, dann ist vieles andere nochmal um Enden problematischer. Aber nehmen wir mal an, wir wissen, das haben nicht alle Kinder, aber nehmen wir mal an, ein Kind hat das. Was braucht es dann noch? Es hat das Bedürfnis nach Anerkennung. Wir alle als Menschen wollen gesehen und geliebt werden. Und diese Medien helfen uns dabei, uns als gesehen und geliebt zu denken. Nach Resonanz. Ich kann etwas verändern. Ich kann jemandem helfen. Ich bin wertvoll, weil ich etwas tun kann in dieser Welt. Nach Autonomie. Ich schaffe es alleine. Und wie oft lassen wir Kinder eben nicht ihren eigenen Weg finden. Sich selbst als kompetent zu erleben. Als Menschen lernen wir eigentlich durch, im Prinzip nur durch Kompetenzerlebnisse. Wenn wir was nicht schaffen, lernen wir Vermeidung. Und gerade hier oder gerade im Schulsystem ist eigentlich unser ganzes Schulsystem ist falsch aufgebaut, weil es immer sagt falsch, 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 falsch. Und dann lernen Kinder vor allen Dingen vermeiden. Manchmal lernen sie dann auch vermeiden, dass ich nicht lerne. Aber meistens lernen sie das ganze Chemie, Physik, das kann ich nicht. Nach respektvollem Umgang. Und wie oft nehmen wir Kinder nicht ernst? Wenn zwei Erwachsene sich treffen, sie haben unterschiedliche Meinungen, weiß ich, der andere hat einen Grund und ich versuche, ihn zu überzeugen. Wenn Kinder oder Jugendliche eine eigene Meinung haben, und das fängt an, Kuscheltier mit rein, ich will jetzt aber noch und ich muss jetzt unbedingt diese WhatsApp schreiben, dann sind wir erstmal davon, das ist doch Quatsch, das ist doch völlig unsinnig. Uns fehlt ein Stück weit auch der Respekt, dahinter steht ein Sinn, weil das macht Sinn. Das heißt nicht, dass sie uns nicht brauchen, auch zur Korrektur. Zur Orientierung, aber dieses Moment von Respekt, einmal zurückgehen und sagen, warum macht sie oder er das jetzt? Und nach Orientierung und Sicherheit. Sie wollen wissen, was ist richtig, was ist falsch. Sie wollen nicht wirklich in die Krise reingehen. Und das haben wir in diversen Fallstudien wirklich ganz tief, unterschiedlichste Lebenssituationen. Und gerade wenn Kinder das nicht in ihrem Leben haben, dann gehen sie in die Medien und suchen sich, und dann sind wir zum Beispiel bei den Jungen später ganz viel, wenn sie keine Bestätigung in der Schule haben, gehen sie ins Computerspiel, weil da kriegen sie andauernd Bestätigung. Da wird ihnen gesagt, du bist was wert, du kannst was. Das hilft natürlich auf Dauer nichts, ich muss ihnen trotzdem helfen, nur ich muss erst mal anerkennen, dass das einen Sinn hat. Und wenn man dann sich die Lieblingsfiguren anguckt, der Mädchen und Jungen, jetzt sind wir bei 16 bis 13, irgendeine Ahnung. Bei den Jungs, wer ist oben? Seit 13 Jahren. Manchmal wechselt er sich mit dem zweiten Platz ab. SpongeBob, zweiter Platz. Angelo, warte mal, der ist jetzt gerade erst neu, ja. Bart Simpson, ganz lange, war auch manchmal oben, ne? So die drei im Moment. Garfield und Sheldon Cooper, Big Bang Theory. Bei den Mädchen, irgendeine Ahnung? Ja, oben ist eine Disney-Figur. Jessie, immer mal wieder oben. Barbie, jetzt eben auch nicht nur in den Filmen, sondern auch Barbies Dreamhouse. Sally Bollywood löst Kriminalfälle bei sich an der Highschool. Heidi Klum. Eigentlich habe ich jetzt einen ganz langen Teil zu Heidi Klum, den musste ich aber leider rausschmeißen, weil wir werden auch so schon nicht durchkommen. Nur um es mal kurz zu erwähnen, Heidi Klum hat einen derartigen Orientierungswert. 53% aller regelmäßigen Topmodel-Serien wünscht sich Heidi Klum als Mutter. Und Bibi Blocksberg. So. Und daran, wir gehen ja gleich so ein bisschen in dieses Gender-Thema ran, an diesen Lieblingsfiguren kann man so ein bisschen zeigen, wie wir denn heute Mädchen und Jungen sozialisieren. Natürlich ist das alles viel komplexer und ne, ich vereinfache extrem. Es gibt nicht die Jungen- und die Mädchensozialisation. Aber wenn wir das mal so ein bisschen stereotypisieren, was zeigt sich denn daran? Wie erziehen wir heute Mädchen und Jungen? Das Modell kommt nicht von mir, das kommt von Reinhard Winter und Gunther Neubauer, zwei der führenden Jungenforscher in Deutschland. Nehmen wir mal an, das seien die Herausforderungen des Lebens. Zum Beispiel eine gute Note in der Schule haben. Was machen wir mit den Mädchen? Mädchen wachsen auf, meistens intensiv betreut von der Mutter, geliebt, mit ganz viel Selbstbewusstsein. Und, das erzähle ich meinen Mädchen auch immer, heißt immer, okay, was will die Lehrerin? Guck dir nochmal genau an, was ist die Aufgabe? Nicht, ist das sinnvoll? Hast du Lust dazu? Nein, was will die Lehrerin? Lies dir das nochmal genau durch. So, und jetzt bemühe dich und dann springen die Mädchen so hoch wie geht rüber. Weil sie wollen alles richtig machen. Wenn sie es mal nicht schaffen, dann, oh, jetzt musst du dich echt mehr anstrengen. Komm, wir lernen doch mal zusammen. Und dann nochmal und nochmal. Und wenn es dann nicht reicht, ach du, dann na, gehen wir eine Schulstufe tiefer. Nachher dann keine Leitungsposition. Nee, das, weil du reichst nicht. Was machen wir mit den Jungs? Und jetzt merke ich, hole ich ganz viel vorweg. Wahrscheinlich überspringe ich nachher die Jungs. Ich nehme jetzt schon mal ein bisschen was vorweg, bevor es gleich ist, dann kommen wir da schneller durch. Bei Jungs haben wir nämlich noch ein ganz anderes Problem. Bei Jungs wachsen heute auf, wir haben nach wie vor diese ganzen Geschichten, Männer sind die Helden. Die großartigen Männer. Männer regieren diese Welt, Männer ritten die Prinzessin. Und da muss man sich einmal überlegen, wie sieht denn ihre Alltagswelt aus? Denken Sie mal an Kindergartenjungs. Ihre Alltagswelt ist vor allen Dingen geprägt von machtvollen, kompetenten Frauen. Die Mama ist super machtvoll und kompetent. Die Kindergärtnerin, Erzieherin ist super machtvoll. Die anderen Mädchen, die müssen nicht gerettet werden. Die sind besser, die sind entwicklungspsychologisch ein bisschen vorweg. Ja? Das heißt, all die Geschichten, die sie im Kopf haben, die stimmen überhaupt nicht in der Realität. Und dann kommt noch was dazu. Wir erzählen Jungen keine Opfergeschichten. Also Rapunzel, kennen Sie, ne? Rapunzel ist in ihrem Turm und ist so 5 bis 10 Jahre in ihrem Turm und wird als Frau eigentlich nur wertvoller. Und jetzt denken Sie mal, stellen Sie sich mal Rapunzel vor. Ein Jahr in diesem Turm und der bricht nicht aus, was für ein Schlaffi. Ja? Also wir können uns Jungen als Opfer, können wir uns gar nicht vorstellen, da fehlen uns die Geschichten für. Aber natürlich sind Jungen auch Opfer, sind in Situationen, wo sie nichts verändern können. Das heißt, diese Jungen sind da und haben lauter Geschichten, die mit ihrem Alltag und mit ihrem Erleben nichts zu tun haben. Ja? Und wir dürfen nie vergessen, es gibt ganz viele Jungen, ne, die kommen auch in Schule und die kommen wunderbar durch. Die schaffen das alle perfekt. Die dürfen wir nie vergessen, es gibt so viele, die schaffen das perfekt. Jetzt kommt aber der Junge, der ahnt, er wird diese Hürde nicht schaffen. Er kann aber nicht versagen, weil wenn er versagt, dann ist er kein Mann mehr. Was macht er also? Er dreht die Hürde um. Es geht nicht mehr darum, die beste Note zu haben, sondern den besten Gag vor den Freunden. Und dann ist alles in Ordnung. Und wenn Sie sich dann einmal angucken, wie sehen denn diese Figuren aus, dann haben wir im Prinzip bei den Mädchen genau das, was heute das Ideal von Frau ist. Also gerade Heidi Klum ist sozusagen die Verkörperung davon. Also Frau heute, die 3 Ks, die haben sich schon seit Jahrzehnten erledigt. Das, was heute das Ideal ist, wenn es irgend geht, ist eine Frau berufstätig. Aber sowas von gut organisiert und wirklich kompetent im Beruf, super. Ne? Auch das ganze Team, alle fühlen sich wohl, traumhaft. Wenn es irgend geht, ist sie Partnerin, erotisch, attraktiv, sexuell aktiv. Wenn es irgend geht, ist sie Mutter, aber so eine verständnisvolle Mutter und organisiert, perfekt. Selbstverständlich macht sie den Haushalt, selbstverständlich ernährt sie ihre Familie und sich. Gesund, ist sportlich, super schlank, das Haar ist immer frisch gefärbt, das Make-up sitzt und sie ist super, super dünn. Das geht nicht. Aber trotzdem wollen wir das alle. Ja, das ist unser Ideal, so sagen wir, so muss es sein. Und wenn das nicht so ist, dann bist du halt nicht genug. Und dann guckt man sich mal die Frauen dort an. Das sind alle diese Leistung und Add-on. Also immer noch ein mehr und noch ein mehr und noch ein mehr und noch ein mehr. Heidi Klum, 4 Kinder und immer noch untergewichtig. Und dann guckt man sich mal das symbolische Material von den Jungen an. Das sind alles unten durch Typen. SpongeBob, der will nichts Böses, macht aber alles falsch. Ja? Bart Simpson, der will alles falsch machen und ist die coole Socke dabei. Angelo, dem passiert es und er kann ein bisschen reflektieren, aber im Prinzip macht er eben am Ende auch, wird klar, er kann es dann eben doch nicht und Garfield schläft. Und Sheldon Cooper ist super genial in ein, zwei Bereichen, ist ein totaler Nerd und ansonsten aber ist es ein solcher sozialer Legastheniker, das ist unglaublich. Also ein wirkliches Arschloch. Ja? Macht aber nichts, weil, und das ist die Rückmeldung, die wir Jungen gibt, solange du eine Sache gut kannst, ist alles in Ordnung. Mädchen müssen immer perfekt sein. Jetzt muss ich mal gucken. Und dann, ich muss gleich einen ganzen Teil überspringen, die Zeit läuft weg, die Frage, dürfen Sie YouTube schauen? Dann sieht man, das geht auch spätestens dritten, vierten Klasse, schauen Sie alle YouTube und das hat eine neue Konsequenz, nämlich die Helden und Heldinnen, die Sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr kennen. Nämlich die Frage, hast du einen Lieblings-YouTuber, Instagrammerin? Dann haben wir bei den Mädchen Bibis Beauty Palace, bei den Älteren Ducky B vorne und dann Bibi, bei den Jungen Julian Bang, Gronkh, die Lochis, LeFloid und bei den Älteren Gronkh, LeFloid. Und jetzt eigentlich, jetzt muss ich gucken, das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Dann gucken wir zumindest, eigentlich war jetzt geplant, Ihnen eine kleine Erklärung zu dem, was sind eigentlich YouTuber und was macht sie erfolgreich. Aber lassen Sie uns zumindest einmal noch mal kurz Shireen David angucken. Und nur ganz kurz zur Erklärung, warum ist sie trotzdem so erfolgreich? Ganz spannend, vor allen Dingen für Mädchen, die eben nicht im gymnasialen Bereich sind, sondern die eher bei Mittelschule sitzen, die schulisch nicht so erfolgreich sind. Und Mädchen mit Migrationshintergrund zeigt sie, du musst nicht clever sein. Das zeigt übrigens auch Bibi. Ja, du kannst auch totalen Schwachsinn reden, das macht nichts. Du kannst, bist trotzdem erfolgreich, hast ein tolles Lebenswelt. Die brechen genau dieses Moment des Heidi Klum, alles muss perfekt sein. Und dadurch kommen wieder ganz neue symbolische Welten zustande. Aber auch hier haben wir Schönheit und Konsum auf der einen Seite und Diverses auf der anderen. So, und jetzt habe ich ein deutliches Zeitproblem. Aber wenigstens das hier, das kann ich noch einmal sauber unterstützen und dann springe ich gleich in die Mädchen und die neueste Studie rein. Was heißt es, Kinder heute zu unterstützen? Es heißt vor allem zuhören. Gerade weil sie diese Welten nicht mehr kennen werden. Lassen Sie sich die Influencer zeigen. Versuchen Sie zu verstehen, was steht dahinter? Was erfüllt das für, welche Funktion hat das? Welche Bedürfnisse erfüllen die damit? Das heißt nicht, dass Sie alles toll finden müssen. Aber Sie müssen anerkennen, dass das einen Sinn hat und dass Ihre Tochter, Ihr Sohn oder Ihr Divers dort etwas sich rausholt. Sie können auch gerne Gegenpositionen machen. Dann haben wir leider nicht Dagi gesehen, die da einen ganz schrecklichen Pulli verkauft und damit das Geld verdient. Sie können auch deutlich sagen, nee, das finde ich nicht gut. Oder ich finde das, ne, hab das und das im Blick. Aber hören Sie zu. Und gerade weil die Medien sich so schnell verändern, müssen Sie ein Stück weit sich auf die Expertise Ihrer Kinder erstmal verlassen und dann trotzdem noch Ihre eigene im Kopf haben, um zu sehen, okay, was machen Sie damit? Was brauchen Sie jetzt an Unterstützung? Und jetzt hätte ich was über Gender erzählt und dann über die Jungs. Sie sehen hier, ne, die Jungs, die kämpfen, warum sie das tun und das tun wir jetzt. Jetzt flitze ich, oh, das schaffe ich nie. Okay, ich probiere es. Jetzt flitze ich in die Mädchen rein. Und wenn Sie nachher die Jungen noch hören wollen, kann ich Ihnen die Jungen noch erzählen. Womit wachsen Mädchen auf? Also als Gesellschaft oder als Menschheit sind wir im Prinzip gleich verteilt. Wenn man im Vollprogramm im Fernsehen guckt, kommt schon auf eine Frau, zwei Männer. Ab 50 verschlechtert sich das. Oder sehr schön ist auch Moderation, non-fiktionale Unterhaltung. Ab 50, da gibt es fast keine Frauen mehr. Also Frauen im Fernsehen sind immer sehr viel weniger. Und sie sind vor allem jung. Ältere Frauen, also ab 65, gibt es nicht. Das in US-Filmen wird es noch mal deutlicher. In den Hauptrollen haben wir im Prinzip ein 20-80-Verhältnis. Selbst wenn sie in den Hauptrollen sind, dann sind sie deutlich weniger zu sehen, sie sind deutlich weniger zu hören. Women aren't seen or heard. Aber sie fahren deutlich mehr Geld an der Kinokasse ein. Weil wenn wir dann endlich schon mal eine Geschichte von einer Frau haben, dann lohnt es sich auch mal wieder, dafür Geld auszugeben. Im Fernsehen haben wir im Prinzip Realität. Zum Beispiel in den MINT-Fächern ist im Fernsehen gar nicht so schlecht abgebildet, aber am Recht sieht man schon, da stimmt was nicht. Gesundheit ist eigentlich deutlich, da sind ganz viele kompetente Frauen. Im Fernsehen ist aber immer der Doktor, der Bergdoktor zu sehen. Oder noch deutlicher in der Bildung, da wird dann noch der letzte Direktor rausgezogen, damit er vor der Kamera steht. Ja, also wir haben ein Bild und Kinder wachsen damit auf, dass die Experten sind männlich. Oder denken Sie mal, wer erklärt Kindern die Welt im Kinderfernsehen? Das sind vor allen Dingen ganz schön viele nette, junge, weiße Männer. Und so jung sind sie alle übrigens auch nicht. Ich kenne sie ja alle real, die sind alle 35 mindestens. Es gibt ein paar Frauen, die sind dann auch diverser, die haben Diversität, also die haben ethisch sehr viel diverseren Hintergrund und sehr viel weniger. Und meistens machen sie Tiere. Da springt er wieder raus. Den lasse ich raus. Den schaffen wir nicht. Warum Mädchen jetzt so? Aber jetzt da und jetzt da darf man natürlich nie reingucken. Schließen Sie die Augen und jetzt geht's weiter. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Punkt. Wir haben zweimal die weltweit größte Analyse zum Kinderfernsehen durchgeführt, in über 24 Ländern, über 26.000 Charaktere untersucht. Und unter anderem haben wir schon beim ersten Mal etwas ganz Spannendes entdeckt. Und zwar der Körper der Frau. Das ist der Körper eines Models. Und in der Attraktivitätsforschung, das ist sowieso eine seltsame Forschungsrichtung, da gibt es typische Maße. Und das ist der Waist-to-Hip-Ratio. Waist-to-Hip. Dieses Model und die meisten Frauen im Raum, also wir wissen, wir konnten nie so einen Körper haben. So einen Körper zu haben und zu halten, heißt lebenslange Diät, tägliches Training, ist ein dritter Job. Dieses Model hat es. Und im Prinzip, sie hat den Waist-to-Hip-Ratio von 0,8. 90, 60, 90 wäre 0,7 und wir wissen, kaum eine Frau hat das. Und dann haben wir mal angefangen, Zeichentrickfiguren zu messen. Cinderella, 0,63, das ist das Maß der klassischen Barbie. Und um den Körper von Barbie zu haben, muss ich entweder 2,15 Meter groß sein oder die untere Rippe rausoperieren lassen. Pocahontas, politische Figur, 0,56. Oder schauen Sie sich mal eine der aktuellen Figuren an, Winx Club. 0,34. Da passt kein Gedärme rein, da passt kein Rückgrat rein. Ich kann sagen, okay, das ist so eine Art Hogwarts für Mädchen. Feen waren schon immer anders. Ist das die Ausnahme? Beim ersten Mal haben wir die international vermarkteten Mädchen. Jetzt, das sind die aktuellen Mädchen im Kinderfernsehen. Es gibt einige Frauen, die haben hier eine extrem schlanke Taille. Das Maximum, was aber jemals gemessen wurde, war 0,68. Und so sehen die Figuren im Kinderfernsehen aus. Das heißt, über die Hälfte der Figuren haben einen Körper, der auch durch keine Schönheitsoperation dieser Welt jemals zu erreichen wäre. Dann sagen Sie vielleicht, okay, das haben wir bei den Jungs doch auch, die breiten Schultern und die schmalen Hüften. Ja, gibt es bei den Jungs auch Figuren, die nicht zu erreichen sind. Aber wenn man da das Gleiche macht, dann sieht man, ja, es gibt einige Figuren, die sind nicht zu erreichen. Wir sind hier im Kunstbereich, das muss möglich sein, da muss alles auch mal möglich sein. Aber eine Vielfältigkeit. Wir haben auch bei den Männern eine Hypersexualisierung. Das ist vor allen Dingen der Sixpack, der für die meisten Jungen überhaupt nicht zu erreichen ist. Und wir haben Upper Body to Lower Body gemessen. Dabei zeigt sich, jungen Figuren haben zu langen Oberkörper. Das haben wir auch mal in der Schönheit. Also es gibt Formen der Sexualisierung bei Männerfiguren, aber die sind halt sehr viel diverser. Und wenn man das statistisch gegeneinander hält, ist ganz klar, es sind diese Mädchenfiguren. Und wenn Sie sich dann nochmal anschauen, die Figuren, mit denen wir alle aufgewachsen sind, so würde Ariel aussehen, wenn sie super schlank wäre. Elsa wäre ja immer noch super schlank. Sie wird aber so vermarktet. Das heißt, unsere Mädchen wachsen mit einem inneren Körperbild auf, das sie niemals erreichen werden. Und das hat natürlich seine Konsequenz für die Vorstellung von dem, wie werde ich denn aussehen, wenn ich etwas älter bin. Wir hatten zum Beispiel in einer Studie, ganz süß, ne, ich heute, ich vor 2 Jahren, ich in 2 Jahren, wir haben eine durchgängige Geschlechtertendenz gefunden. Und zwar Natascha, ne, also vor 2 Jahren deutlich kindlicher, in 2 Jahren blondierte Haare, geschminkt, sexy Kleid. Und dann haben wir noch so Schilder dazu gegeben, ich finde gut, wie ich bin, in 2 Jahren, ich mag, wie ich aussehe. oder gucken sich mal Naima an, so sieht Naima real aus. Also sie hat sich jetzt schon die Haare gestraightet und sie geht davon aus, dann haben sie extra einen anderen Stift. In 2 Jahren sind sie nochmal aufgehellt, nochmal länger. Ja, sie kann Extension ranmachen, aber die Mutter wird das ihr nicht finanzieren, ne? Die wird das nicht zulassen. Das heißt, wir haben da schon mit 11 Jahren gesehen, Naima geht in eine Krise rein und so ist es dann auch gekommen. Weil sie haben dieses innere Bild, dass sie eben nicht so aussehen wie die Mama. Das wäre ja irgendwie okay, sondern wie die Frauen in den Medien. Aber so sieht fast niemand aus wie die Frauen in den Medien. Kleiner, um sich zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel zu bewerben, muss ich mindestens 1,76 Meter bei einer maximalen Kleidergröße von 36 sein. Statistisch sieht nur eine von 40.000 Frauen, hat überhaupt diesen Körperbau. Und dann gehen Mädchen davon aus, dass das normal sei. Das heißt, wenn die Mädchen bei Germany's Next oder die jungen Frauen bei Germany's Next Topmodel normal wären, dann wären 99,998 aller Frauen defizitär. Also sich klar zu sein, das ist ein total schräges Bild, mit dem unsere Mädchen aufwachsen. Wie ist es bei den Jungs? Also die wechseln wenigstens nochmal das blaue gegen das rote T-Shirt. Also zumindest in dem Alter ist das noch nicht deren Thema. Genau, und dann kam Germany's Next Topmodel. Und wir dachten schon, es könnte nicht mehr schlimmer werden, den Teil. Ich habe ihn noch hinten unten dran, haben wir 5 Studien zugemacht. Die müssen wir jetzt rauslachen und dann kam Instagram. Facebook war ja schon so, dass man sich sehr viel dargestellt hat, aber Instagram hat nochmal eine ganz andere Dimension. Wir wissen, die meisten Jugendlichen sind täglich oder mehrfach wöchentlich im Internet. Die häufigste Tätigkeit WhatsApp, Instagram, Snapchat. Was tun sie auf Instagram? Folgen persönlich Bekannten, also eigentlich den Freunden und Freundinnen, die sie in der Schule gerade gesehen haben. Stars und Promi, das sind die Influencerinnen, von denen gibt es gleich mehr. Kommentieren Fotos von anderen, das ist meistens nur ein Emoji hinsetzen. Du bist so schön, ich liebe dich, sowas in der Richtung. Und posten selber von sich Bilder. Und wenn man sich diese Bilder anschaut, die sehen etwa so aus. Ne? Also ein Bild und dann daneben Kommentare, wenn man Glück hat. Dann war das so, das war zusammen mit der Malisa-Stiftung, also Maria Furtwängler, die sehen irgendwie so, das ist nicht wie Facebook, die sehen so Zellophan aus. Und da haben wir uns noch mal eine ganze Studienreihe uns hingeguckt, da springe ich schnell rüber. Wir haben zum einen Fallstudien gemacht von Mädchen, die sich dort inszenieren, was ist ihnen dabei wichtig. Und dann erzählen sie, man braucht auf Instagram das perfekte Bild. Und manchmal 20, andere sagen 50 Anläufe. Ne? Und das perfekte Bild ist, es muss natürlich und perfekt sein. Das heißt, sie stellen sich hin, der Freund ist dann mal unten auf dem Boden. Und machen das 50 Mal, bis das eben schön und perfekt und natürlich aussieht. Sie sagen selber, ich gucke mir das bei Influencern ab, wie man das so sich hinstellt. Und zum Beispiel Lara, super medienkompetent, festgestellt, die meisten stellen sich so hinten auf die Zehenspitze, nehmen sie das Bein so rüber, dann hier was in die Hand und dann liegt der Freund da unten auf dem Boden und fotografiert. Und dann hat man viel längere Beine. Das stimmt auch. Also man sieht dann sehr viel schlanker aus. Und das macht sie eben seitdem. Dann haben wir uns daraufhin mal angeguckt, okay, wie sehen denn diese Influencerinnen aus auf Instagram? Wie inszenieren sie sich denn da? Finden wir dort Ähnlichkeiten? Und Ergebnis war, ja, sehr deutliche Ähnlichkeiten. Und zwar, man kann im Prinzip 97% aller Bilder bestimmten Typen zuordnen, und zwar folgenden. Das ausgestellte Bein hat überhaupt keinen Sinn, das Bein sozusagen, aber macht man halt so. Das zufällig überkreuzte Bein. Die S-Kurve, Gesäß raus, Brust raus, damit alles schön straff ist. Hand im Haar oder Hand im Gesicht. Bibi hat in jedem zweiten Bild die Hand im Gesicht. Spontane Blick über die Schulter. Sexy Blick direkt in die Kamera. Träumerischer Blick in die Ferne. Das nette, natürliche Mädchen. Und der Witz ist, dann hat im Prinzip jede Influencerin von jedem eins von diesen Typen. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Menschen. Das sind ja eigentlich Frauen, die sind im Musikbusiness, die sind in der Mode, die sind in der Reisebranche. Also ganz unterschiedliche Berufsbilder und alle inszenieren sich auf die gleiche Weise. Dann haben wir daraufhin uns nochmal die Mädchen von den Fallstudien, 300 Bilder, und geguckt, finden wir da Ähnlichkeiten? Ja, und zwar in der Körperhaltung, in den Gesten. Also, Sie sehen jetzt immer hier links den Profi, rechts das Mädchen. Zum Teil fahren sie genau an die Orte, um sich am gleichen Ort wie die Influencerin zu inszenieren. Es gibt mittlerweile auch Karten schon, wo man das entsprechend gucken kann, wo hat sich welche Influencerin inszeniert, bis in die Zehenspitze hinein. Doch leider reicht eben der eigene Körper nicht, weil man sieht einfach nicht so aus wie die Influencerin. Und da erzählt zum Beispiel Lara so mal nebenbei im Interview, ich habe da auch so eine App, mit der kann man sich auch meine Beine verlängern. Und das mache ich dann manchmal. Und daraufhin haben wir dann geguckt, okay, ist das üblich? Repräsentativbefragung von Mädchen und Jungen. Ergebnis ist, was ist ihnen wichtig? Gut gelaunt, natürlich und schlank. Nutzen sie Filter? Ja, einige von den Jungs, einige von den Mädchen, und zwar fast die Hälfte. Was machen sie mit ihren Bildern? Ach so, ganz kurz, kennen Sie überhaupt Filter-Apps? Kleiner Test, was ist das Original? Na, was tippen Sie? Wir gucken mal, was da die Kolleginnen an meinem Bild gemacht haben.
Okay, was wir verändern können wir vielleicht... Die Taillenform. Wobei man da ziemlich im Hintergrund auch was verändert.
Die sind Strecken. Also, es sind keine richtig großen Profikenntnisse mehr notwendig, also das war das Original. Man erkennt das auch ein bisschen, ne, weil dann gerade Linien sind verzogen, bei den teureren Apps ist das ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip, man kann es immer noch erkennen, wenn man weiß, wo man hingucken muss. Es sind keine teuren Apps mehr, es geht ganz einfach und sie haben davon massenhaft. Ja, das geht noch 3 Seiten so weiter. Und immer nach dem gleichen Prinzip, kostenlos runterladen und sobald es dann ein bisschen komplizierter wird, bei den Jungs zum Beispiel Schultern breiter, mehr Muskeln und Sixpack. Man braucht auch nicht mehr trainieren, man kann sich einfach ein Sixpack draufpappen. Kostet allerdings 1,50. Was optimierst du an deinen Bildern? Dann sieht man bei den Jungs Haare und alles andere. Mädchen optimieren grundsätzlich mehr. Und das geht eben von Haare, hautebenmäßiger, hautgebrauner, Körper schlanker. Nochmal bei den Jungs, nur die Jungs fragen, sieht man schulterbreite Arme, muskulöser Sixpack. Und dann kann man so lustige Sachen rechnen, wer zum Beispiel Dagi B folgt, der macht immer seine Haut ebenmäßiger und die Haut gebräunter, das Gesicht schmaler, ganz viel mehr als der Durchschnitt. Und das Ganze erklärt sie auch zum Beispiel in dem entscheidenden Tutorial. Mit welcher App kann ich was wie mit dem Bild verändern? Oder wer Heidi Klum folgt, der macht eben immer die Haut ebenmäßiger und die Zähne heller, sehr viel häufiger als der Durchschnitt. Und das ist auch das, was sie zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel regelmäßig sagt, ein Facial und ein Bleaching. Worum geht es den Mädchen? Es ging ja aus von dieser subjektiven Sinnhaftigkeit. Also eigentlich geht es um die Anerkennung von Individualität. Sieh mich, wie ich bin. Ich möchte Anerkennung bekommen. Und ich möchte, dass ihr mich auch seht in meinen ganzen Facetten und nicht nur in der Schule. Sie fangen an und zum Anfang sind es dann die Selfies, die wir alle noch kennen und lustige Videos, das so wie auf Facebook. Dann fangen sie aber an, sich zu vergleichen und sie bekommen eben Likes und Kommentare vor allen Dingen auf die Bilder, die so aussehen wie alle anderen. Daraufhin fangen sie an und sehen sich als Defizit, merken eben, mein eigener Körper reicht nicht mehr, fangen an, das zu verändern, sich mehr zu inszenieren. Diese inszenierten Bilder, die kriegen dann die mehr Likes, dann fangen sie wieder an, sich zu vergleichen. Es kommt immer weiter und sie erahnen schon, das schraubt sich immer weiter rauf. Und zum Anfang war es noch eine Vielfältigkeit und es wird immer enger. Das heißt, wir haben im Moment Mädchen, die sowieso schon mit einem völlig falschen Körperbild aufgewachsen sind, die sie niemals erreichen können. Und dann in einer unheimlichen Visualisierung, wo man perfekt aussehen muss und an sich selber rumoptimieren muss. Und wir haben dann eben auch die entsprechende Studie noch, das kann bis in die Essstörung begleiten. Weil es natürlich heißt, wenn ich dann meinen Körper verändert habe mit Filtern und dann bekomme ich besonders viele Likes, dass mein eigener Körper einfach nicht reicht. Ja? Und da ist eine solche Anforderung an Mädchen heute, dem zu widerstehen. Weil das ist natürlich das, was eigentlich in der Peer Group angesagt ist. Und wie es einem Mädchen so geht, dafür möchte ich gerne die letzten Worte oder fast letzten Worte Lydia sagen. Das finden Sie auf meinem Testgelände. Das hätte ich vorne bei den Jungs schon gesagt. Wenn Sie mal ein bisschen was darüber erfahren wollen, wie Mädchen und Jungen über das Thema Gender nachdenken, da findet sich's. Und das ist einer der Poetry Slams, die Lydia auf so mein Testgelände gepostet hat. Das heißt, wenn es heute darum geht, wie wir Mädchen unterstützen können, dann gilt erstmal das, was für all diesen Bereich von Identität gilt. Zuhören, verstehen, anerkennen. Die machen ihr Leben. Und unsere Aufgabe ist, sie dabei zu begleiten und zu sehen, was für tolle Dinge sie entwickeln und bei den anderen unterstützend ein bisschen gegenzuwirken. Und das ist vor allen Dingen gegen die Dominanz des Aussehens. Mädchen werden nach wie vor ausschließlich über ihr Aussehen erstmal beurteilt. Was völliger Schwachsinn, denn wir sind Menschen. Aussehen ist nur ein ganz kleiner Teil. Aussehen hat nichts damit zu tun, ob wir glücklich im Leben sind, ob wir ein erfülltes, sozial prosoziales Leben haben. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Wir erzählen ihnen aber, das ist das Zentrale und du musst dich selber optimieren. Du musst immer wieder an dir arbeiten, ansonsten reichst du einfach nicht. Das heißt, Räume schaffen, die eigenen Wege jenseits der Schönheitsnormen zu finden. Sie können so viel und da ist alles da. Ich muss ihnen aber auch diese Räume schaffen und das Selbstvertrauen fördern. Selbsttoleranz, zu sehen, so wie du bist, ist es wunderbar. Finde deinen Weg. Fehlerfreundlichkeit. Wir leben in einer so fehlerunfreundlichen Gesellschaft. Es ist gut, Fehler zu machen. Fehler ist ein entscheidender Weg zum Lernen und Mut zum Widerstand. Vor allen Dingen gegen Medien, Konsum, aber auch in jedem politischen Sinn. In diesem Sinn, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus